Moi Rav Raboisai, wir haben heute einen speziellen Anlass. Es ist der 34. Tag der Eumerzählung und damit die Jahrzeit von unserem sehr geschätzten und nicht zu vergessenen Moireno Rav, Reb Yaakov Moishe Mordche, Ben Reb Gershon Alevi und seiner Rebetzin Rivka Ruchoma Bas Shmuel Zanvil Olehem Asholem. Mögen Sie für uns Melitze Joisha sein. Wir lernen diesen Shiur Leilui nicht mäusam. Wir sind Rav Moishe unendlich viel schuldig hier von Zürich aus für alles, was er hier in der Schweiz, in Europa und generell für das Weltjudentum gemacht hat in seiner stillen Art. Es sind jetzt 25 Jahre seit seiner Ptira, ein Vierteljahrhundert. Das ist bereits eine ganze Generation. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass viele der heutigen Generation Rav Moishe nicht mehr kannten und auch keine Ahnung haben, was er für uns bewirkt hat und wie er in Zürich gewirkt hat. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, das Andenken an Rav Moishe, diesen Meor HaGoilo, wieder ein ganz klein wenig aufleben zu lassen. Der heutige Shiur umfasst drei Teile. Ich möchte beginnen mit ein paar persönlichen Bemerkungen und Erinnerungen, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind, weil ich schon in Shiurim das meiste irgendwie in einem Zusammenhang gebracht habe. Ich möchte speziell Leilui Nishmosai einen Ausschnitt aus seinem allerletzten Shiur bringen. Das war der wirklich letzte Shiur. Kurz danach musste Rav Moishe ins Spital gehen. Und dann möchte ich ein paar Schlussbemerkungen machen und mit Selo enden. Ich hoffe, dass wir durchmögen einigermaßen mit diesem doch recht reichhaltigen Programm. Natürlich hat jeder seinen eigenen Rav Moishe von denjenigen, die ihn kannten. Er verkörperte derart viele Facetten des Lernens, des Lebens, des jüdischen Lebens, des Lebens ganz allgemein in einer Person, dass jeder irgendwie eine andere Facette mitbekam. Rav Moishes ganz spezielle Eigenschaft war, dass er jedem genau so begegnete, wie es für diesen Menschen richtig ist. Er konnte dem einen sagen, für dich ist das richtig, und wenn der andere kam und sagt, ah, darf ich auch? Nein, für dich genau das Gegenteil. Und er hatte den Charakter draußen von jedem Menschen, er durchschaute uns, und wenn wir vorsichtig hinhörten, darauf kommen wir nachher noch, dann konnte man Messages fürs Leben erhalten. Es ist natürlich eine Anmaßung, diese Übergröße von Mensch beschreiben zu wollen. Es geht nicht. Trotzdem, die einen sahen in ihm und waren beeindruckt von seiner Yedias HaTorah, er war ein Sinai im wahrsten Sinne von Chazal. Die anderen waren erstaunt über die Schärfe seiner Argumentationen als Euker Horim. Und dann war da natürlich seine Hanhogas HaChaim. Über sein Lernen kann ich nicht sprechen, aber vielleicht habe ich ein ganz klein wenig mitbekommen von dem, was nach außen sichtbar war, von seinem Chesed-Bewusstsein. Das war legendär. Ohne Chesed hebt sich gar nicht an. So hat er sich einmal ausgedrückt im Zusammenhang mit einem Chazal. Chazal vergleichen die Paarung von Chesed und Teurer, von jemandem, der in ein Geschäft kommt und sagt, ich möchte gerne Wein. Und der Verkäufer fragt ihn, hast du denn ein Keli für den Offenausschank? Und da hält er ihm seine Schoß hin, oder er will Öl und hält ihm seinen Korb hin. Und der Verkäufer sagt ihm, Ben Afelo, du Dummkopf, Kelim hast du keine und du willst Wein einkaufen. Die Kelim, das ist der Chesed. Der Wein und das Öl, das ist die Teure. Das gehört zusammen, man kann es nicht delegieren. Und in Rav Moishe war es die Verkörperung von dieser unglaublichen Einheit. Bekannt sind viele, viele Meises. Eine Meise, die mich besonders beeindruckt hat, ein Cover von mir, war mit seiner Frau nach einer schwierigen Geburt im Spital. Sie waren beide sehr niedergedrückt, weil die Besuche nicht gut waren. Was tut man in einem solchen Fall? Man ruft Rav Moshe an. Rav Moshe nimmt das Telefon ab, es war mitten in der Nacht, und tröstet sie. Der Chava hat es mir alleine erzählt und hat mir dazu gesagt, weißt du, ich habe sonst keinen Kontakt zu Rav Moshe. Natürlich, jeder in Zürich kennt Rav Moshe, aber er hatte keinen irgendwie speziellen Kescher. Rav Moshe hat ihm zugehört und hat sie beide getröstet. Und das ging so eine Weile und dann hat man aufgehängt. Plötzlich, 2 Stunden später oder noch länger, kommt die Schwester, er hat mir, glaube ich, gesagt, es war 4 Uhr morgens, und sagt, erwarten Sie jemanden? Und er sagt, ja, eigentlich nicht, aber lass mich schauen. Und da war es Rav Moshe mit seiner Rebbetzin, die kamen, um das junge Paar persönlich zu trösten und aufzustellen. Und die Rebbetzin raunt meinem Chaver zu, sie möchte sich entschuldigen, dass es so lange gegangen ist, bis sie gekommen sind. Rav Moshe hat vergessen zu fragen, in welchem Spital sie sind. Und deshalb haben sie ein Taxi genommen und eine Klinik nach der anderen besucht, um dieses Paar zu finden. Moiredig. Und das mitten in der Nacht. Und das für jemanden, der nach eigener Aussage nicht zum engeren Kreis gehörte. Wenn es darum ging, zu helfen, dann war Rav Moshe zur Stelle. Und es ging weiter. Seine Persönlichkeit, und das hat mich immer sehr beeindruckt, war vor allem geprägt durch sein absolut integres Auftreten. Es gab keine Schizophrenie, es gab kein Echot Bepewe, Echot Beleif. Bei jedem Argument, das er vorbrachte, konnte man richtig sehen, wie sich die Rädchen von dem Self-Check drehten. Habe ich ein Recht, dies zu sagen, oder stimmt es nicht mit mir selbst überein? Ist es integer? Das war die Frage, die er zwar nie aussprach, aber man realisierte es. Und ich hatte auch die Gelegenheit, das zu spüren, als ich mich mit ihm beriet, ob ich diesen Schier überhaupt aufschreiben soll. Es war ein Riesenaufwand. Und ich fragte ihn, Tamme Vater, was er hält davon, ob ich aufschreiben soll. Und da kam als allererstes aus der Kanone geschossen: Ich tolle euch das nicht sagen, weil ich schreibe nicht. Ich darf es dir nicht sagen, weil ich selbst nicht aufschreibe. Aber ich halt dir soll das tun. Also tu es und wisse, da hat's ein bisschen einen Dent, einen Einschlag in der Integrität, und darum muss ich das offenlegen. Es stimmt nicht ganz mit meiner Persönlichkeit überein, aber ich halte, du sollst es tun. Die Shiurim, die er uns gegeben hat in Tehillim, sind eigentlich sehr unüblich für Brisk, dass ein Haschkoffeschier in dieser Intensität über diese vielen Jahre, 30 Jahre oder mehr, war es hier in Zürich, dass ein solcher Schier gegeben wird und auch noch aufgeschrieben werden darf. Mit der Zeit wurde mir bewusst, eigentlich erst viel später, Rav Moshe hat uns hier nicht einfach einen Haschkoffeschier gegeben, in welchem er hier eine Schitte, da ein gutes Wort, dort wieder eine Drosche gegeben hat. Nein, das war der Ausspruch seiner Integrität. Ich konnte Shiurim vergleichen, wo ich gewusst habe, es ist sehr selten vorgekommen, dass Rav Moshe einen Schier wiederholt hat. Er hat es eigentlich ungern gemacht und hat mich auch oft darauf hingewiesen, dass er es nicht gerne macht, wenn ich ihn gebeten habe, einen Schier noch einmal zu sagen. Nein, manchmal ist es ihm passiert. Und da habe ich mir den Luxus geleistet, diesen Schier aufzuschreiben, ohne nachzuschauen, was ich in den alten Notizen hatte, vielleicht 10 Jahre zurück, vielleicht 20 Jahre zurück. Und dann habe ich natürlich die Notizen verglichen und war jedes Mal erstaunt, es hat praktisch Wort für Wort übereingestimmt. Was uns Rav Moshe übergeben hat, denen, die es hören wollten, war eigentlich ein Schulchan Aruch in Haschkoffe. Es war nicht einfach ein Mussershelfer, überhaupt nicht. Es war auch nicht einfach eine Drosche, ganz sicher nicht. Es war Haloche in Haschkoffe. Was er uns übergeben hat, das konnte man nehmen und 1:1 übersetzen ins tägliche Leben und ganz sicher sein, dass es funktioniert, es verhebt Und wenn man Fragen hatte, konnte man zurückgehen zu Rab Moshe, auch noch viel später, und fragen, Rab Moshe hat doch gesagt, was ist in die und die Situation? Und Rab Moshe würde sofort sagen, ja, das ist in die Situation ist ein bisschen anders, darf du tun, Also man konnte sich darauf beziehen, man konnte alles hinterfragen. In einem der ersten Shiurim, ich glaube, es war sogar der erste Shiur von diesem Tehillim-Zyklus, hat Rav Moshe den Ausdruck geprägt, der mir wahnsinnig eingefahren ist. Wenn der Ribbono shel Olam gibt euch eine Gelegenheit, eine Sache zu lernen, habt ihr nicht keinen Schuss, das zu lassen, auch durchgehen, weil ihr wisst nicht, wenn der Ribbono shel Olam etwas machen von euch. Und Rav Moshe hat das damals gesagt in einem extrem allgemeinen Umfeld. Also es geht um schlichtweg alles, wo ich die Gelegenheit habe, etwas zu lernen. An diese Bemerkung habe ich oft in meinem Leben gedacht. Und das wäre ein abendfüllendes Unterhaltungsprogramm, hier Meises zu bringen, die ich Baruch Hashem erleben durfte. Da hat es eine Meise, wo mir ein Job nicht gegeben wurde, damals aus antisemitischen Gründen. Und ich war sehr traurig, habe dann ein Projekt bekommen bei einer anderen Firma. Die erste Firma, das war IBM, die sind mir in den Ohren gelegen, ich müsse zu ihnen kommen, es sei ein Fehler und sie entschuldigen sich. Und ich wollte dann nicht, das andere Projekt war viel besser. 7 Jahre später hatte ich dann doch einen Job bei IBM und genau das Wissen von genau diesem Projekt war exakt das, was mir dort einen großen Bonus in Form von einer Woche Ferien über Pesach verschaffte, die ich dringend brauchte. Eine Story wie aus dem Bilderbuch, die ich gerne auch mal im Detail erzähle, denjenigen, die sie nicht schon kennen. Ein immer wiederkehrendes, verwandtes Thema war bei Rav Moshe die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit. Es gab nichts und niemanden, den man einfach ignorieren könnte. Alles spielt eine Rolle bei ihm. Er wollte alles wissen. Und in gewisser Hinsicht gab es bei ihm keine a priori unwichtigen Dinge. Hinter jedem noch so kleinsten Ereignis konnte eine Kirio, ein Ruf von HaKadosh Baruch Hu versteckt sein, den man unbedingt hören sollte. Aufmerksamkeit bis ins Äußerste. Für ihn war alles ein Ausdruck von dem Posuk, Uchmat Moinim Tach Besenu, ersucht die Teure und ersucht das alles, was die Teure uns sagen kann, was der Ribbono shel Olam uns sagt, Kemat Moinim, wie bei einer Schatzsuche. Bei einer Schatzsuche muss man jeden Stein umdrehen und um jede Unregelmäßigkeit achten, vielleicht könnte dort der Schatz sein. Selbstverständlich erhält man nicht auf alles eine Antwort, was man sieht, was man fragt. Man kann es vielleicht gar nicht gleich einordnen, vielleicht überhaupt nie. Und da war eine Meise mit einem Talmid, der war relativ aggressiv und wir hatten einen Parshas HaShavua Shiur. Ich zitierte einen Medrash. Er kommt nachher, ja, so ziemlich rau zu mir und sagt, du, der Medrash sagt mir jetzt gerade gar nichts. Okay, ich habe zugehört, ich habe das gemacht, was ich immer machte, nachdem das ein Shiur war, der von Rav Moshe quasi befohlen worden war, ging ich zu Rav Moshe, sag, wie reagiere ich in einer solchen Situation? Und Rav Moshe wird total nachdenklich und sagt, ihr wisst, ich habe da ein Chazal, was 12 Jahre lang hat mir das gar nicht gesagt. Und ein zweiten Chazal, 7 Jahre hat mir das gar nicht gesagt. Und er geht durch eine Liste, wo ich sehe, hoppla, er hat alles behalten, was ihm im Moment nichts gesagt hat. Das ist eine sehr wertvolle Aussage, wenn man nicht dazu neigt, dass man dann sagt, es sagt mir nichts und darum habe ich nichts damit zu tun, Chas v'Sholem. Im Gegenteil, es sagt mir jetzt nichts, aber ich weiß noch nicht, vielleicht wird es mir irgendwann etwas sagen und dann muss ich es bereithalten. Dazu gehört auch sein außerordentlich bewusstes Handeln, wie einer seiner Söhne bei einem der Hespedim betont hat. Er habe Rav Moshe einmal gefragt, ob er irgendwann irgendetwas ohne zu überlegen tut. Und Rav Moshe hat ihm spontan, sofort gesagt, nein, das gibt es nicht. Und er sorgte dafür, dass auch der Kopf nicht eitel laufen darf, nicht einfach drehen darf. Das war Ramosches Markenzeichen. Es war immer etwas los. Er konnte uns als Talmidim überraschen, wenn man zusammen war, und einfach aus dem blauen Himmel heraus fragen, was tracht ihr? Und dabei war man gut beraten, einen sinnvollen Gedanken wiedergeben zu können. Gar nicht würde er nicht akzeptieren. Das gibt es nicht. Nichts zu trachten, einfach nichts, das geht nicht. Und er ging dann auf alles ein. Auch da hatte ich viele Meises. Die eindrücklichste war, als er mich einmal fragte, als ich von Kalifornien zurückkam, wie die Reise war. Und ich habe ihm gesagt, das konnte man bei Moshe. Das eindrücklichste war der Vulkan der Mount St. Helens, der das vorige Mal noch da war. Und dieses Mal, als ich dorthin flog, nicht mehr da war. Und ich wusste das, der war explodiert, der war ausgebrochen. Und ich hatte etwa extra einen Feldstecher mitgenommen und mich so gesetzt, dass, falls es das Wetter zulässt und der Flieger fliegt immer ziemlich genau die gleiche Route, dass ich das sehe. Das ist ein großes Gebiet. Und Ramosche hat sich also sofort auf die Details gestürzt, wollte exakt wissen, was ich gesehen hatte, und ich versuchte es ihm so zu sagen, so gut ich konnte, und habe ihm dann gesagt, im National Geographic war ein Artikel darüber, darum habe ich ja davon gewusst. Und ich gebe ihm gerne den Artikel, dort hat es viele Bilder. Dann sagt er mir, ich kann doch das nicht verstehen, das ist doch Englisch. Dann sagte ich ihm, ja, ich komme mit, ich übersetze es, soweit ich kann. Okay, jetzt nicht, Schiurim-Zeit, aber in den nächsten Ferien. In den nächsten Ferien, wirklich, er nahm sich Zeit, 1,5 Stunden, und wir gingen jeden Kommentar, jedes Bild durch. Er wollte es wissen. Ich habe die Ausgabe behalten, und es ist für mich natürlich ein speziell interessantes Ereignis, dass 30 Jahre später, genau 30 Jahre später, kam wieder eine Ausgabe von National Geographic, leider war Ramosche nicht mehr da, in welcher von den gleichen Orten aus Bilder gemacht wurden, wie HaKadosh Baruch Hu dort die ganze Natur wieder wachsen lässt. Absolut faszinierend. Ramosche konnte man nicht überraschen mit etwas, wo er einem sagen würde, es interessiert mich nicht, hat nicht mit Teure zu tun. Also ich habe es nie erlebt. Sein Seichel war immer eingeschaltet. Er tat nichts, ohne nachzudenken. Einmal hat er mir gesagt, Ashrei Maskil Eldol, Stocke ist doch eine sehr einfache Mitzwe. Warum betont der Novi Maskil Eldol? Man muss denken. Das lernt uns, als die einfachste Mitzwe hebt sich nicht ohne zuzulegen Seichel. Bei allem muss man denken, man muss zulegen Seichel. Abschalten, das gibt es nicht. Sein Zugang zu Zeit war so, dass man Zeit ausnützen muss. Er hat einmal darüber gesprochen in einer Drosche, man muss sich bewusst sein, es gibt eigentlich im Leben keine Taschlumim. Das heißt, es gibt keinen Ersatz. Wenn ich etwas jetzt machen kann und in 5 Minuten, dann ist das nicht dasselbe, weil sich die Konstellation, die ganze Welt hat sich schon wieder geändert. Und wenn ich jetzt lernen kann, dann kann ich nicht sagen, ich hol's morgen nach. Morgen ist ein frischer Cheshbon. Das Nachholen bei Tfile gibt es so etwas wie Tashlumim, aber das hat genaue Dinim und ein genaues Regelwerk, warum das auf eine bestimmte Art funktioniert. Es kann sein, dass in dieser Konstellation, jetzt, diese Sekunde, eine bestimmte Tat Hatzlocher haben kann und unter Umständen ein bisschen später schon wieder nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist die Konstellation jeder Sekunde auf dieser Welt, die einmalig ist. Und diese Einmaligkeit muss man sich ein bisschen bewusst werden. Und bei Ramosche war das ein großes Thema, von dem ich hoffe, dass wir Talmidim wenigstens ein ganz kleines Stückchen davon abschneiden konnten. Dann war da seine Ausstrahlung. Seine Ausstrahlung gepaart mit unglaublicher Bescheidenheit und Ruhe, der Bereitschaft, immer zuzuhören. Ich hatte es oft erlebt, dass er mich ausreden ließ, obwohl er sicher nach dem ersten Wort schon wusste, was die Antwort war, was seine Antwort war. Und ich rede 5 Minuten, erkläre einen Fall. Und dann sagt er, wartet eine Sekunde und sagt, alles, was ihr sagt, ist nicht kein Teine. Punkt. Du liegst daneben. Du hättest das nach dem ersten Wort schon sagen können. Nein, das war nicht Rabeusche. Er hörte zu und dann sagte er seine Meinung dazu. Und das Ganze war geprägt von einem unglaublichen Bitochen und dieser Ruhe. Diese Ruhe, dafür würde man alles geben. In jeder Situation. Auch dann, wenn die ganze Welt irgendwie amok lief, war Rabeusche ruhig. Und wenn man zu ihm kam, auch selbst erlebt und sagt in einer Aufregung, ich bin verzweifelt, dann kam sofort die ganz ruhige Antwort. In dem Wort verzweifeln steckt Zweifeln. Ajid tornischt Zweifeln. Und damit war das Thema gegessen. Seine Antworten, wenn man solche war, auf einer persönlichen Ebene, die waren in der Regel auf unterschiedliche Art. Es gab Befehle, wenn er sagt, ich halte ihr Sultan Azoi, dann war das ein Urteil. Und man tat gut daran, es zu tun, auch wenn es total gegen die eigene Intuition ging. Manchmal kam die Aufforderung zu reagieren und die hieß dann, was tracht ihr? Oder ich tracht Azoi und ich tracht Azoi. Das war praktisch eine Aufforderung zur Diskussion, wo man sagen konnte, ich halte öfter anders, öfter dieses Argument, jenes Argument. Und da kam es durchaus vor, dass Rabeusche nachher sagte, ihr seid gerecht, tut nicht das so, wie ich habe gesagt, tut das so, wie ihr habt gesagt, ihr seid gerecht. Also diese ganz feine Aufgliederung in einem Dialog, die gehen konnte von mach genau, was ich dir gesagt habe, bis hin beginne eine Diskussion und sag mir bitte, was du denkst. Das war seine Führung. Und ich glaube, ich kann dafür meine ganze Generation sprechen. Das Geheimnis des sich führen Lassens heißt folgen. Und zwar auch dort, wo es total gegen die eigene Intuition geht, gegen den leichten oder manchmal auch den schweren Weg, den man gerne eingeschlagen hätte. Das ist etwas, was ich selbstverständlich sehr vermisse. Miyiten Temurosoi, uns allen fehlt diese Guidance. Gehen wir nun zum zweiten Teil. Vielleicht noch als Abschluss, es ist sicher ein guter Hinweis, wenn man sagt, dass man in der Shmona Esrei Chaven sein soll. Bei Hoshivo Shoifteinu Kevarishoino, Vejoi Azeinu Kevatechilo, Vehoser Mimenu Yogoin Vaanocho. Der richtige Meja'etz sorgt dafür, Yogoin Vaanocho. Man hat keinen Schmerz und man hat kein Krächzen, wenn man weiß, was man zu tun hat. Und dasselbe gilt für die Tfille von Vesakneinu Beezo Toivo Milfonecho in Marif, was man eigentlich den ganzen Tag sagen sollte. Diese Eize, die brauchen wir. Und für das brauchen wir proper Guidance. Teil 2. Ausschnitt aus einem Schier von Rab Moshe. Die letzten zwei Schiurim, die zwar ein Jahr auseinander lagen, tönten wie sein Vermächtnis. Der letzte Schier bezog sich auf die letzten vier Psukim von Perek Chof Dalet, das wir alle kennen, Lashem Ho'or zum Loyer. Diese vier Psukim, wir sagen es beim Einheben, wir sagen es am Yoim Rishon als Shir Shel Yoim, wir sagen es von mir aus Rosh Hashanah nach Mariv in vielen Kehiles. Es ist ein Kapitel, das uns sehr geläufig ist. Shlomo HaMelech bittet die Sheorim, Se'u Sheorim Roshechem, Vehino Se'u Pischei Oilam, Ve'ovoi Melech HaKovod. Hebet Tore, eure Häupter, werdet gehoben zu Pforten der Zukunft, das einzige der König der Ehre. Mise Melech HaKovod, wer ist der König der Ehre? Hashem Isus VeGiboyer. Hashem ist unüberwindlich und stark. Hashem Giboyer Milchoma. Hashem, der Starke des Krieges. Und dann kommt praktisch noch einmal dasselbe, was nicht dasselbe ist. Se'ushe Orim Roshechem, hebet wieder, Tore, eure Häupter, sagt Rav Hirsch. Use'u Pischei Oilom, hebet sie als Pforten der Zukunft, das Eingehe der König der Ehre. Und das Kapitel schließt, Mi Huse Melech HaKovod, wer ist es, Wer ist nun der König der Ehre? Hashem Tzevokois, hu Melech HaKovo Etzela. Hashem Tzevokois, er ist der König der Ehre, Selo. Bevor wir ein paar Fragen präsentieren und die Psukim zu verstehen versuchen, müssen wir ein paar Marmore Chazal vorausschicken. Der wichtigste Marmor, der eigentlich allen bekannt ist, Kolo Oimer Dovid Choto Einoi Elotoye. Jeder, der sagt, Dovid hat eine Sünde begangen, er irrt. Das war nicht eine Sünde in unserem Sinn, es war überhaupt keine Sünde, so wie Chazal ausführen. Und trotzdem, Dovid HaMelech hat den Rest seines Lebens Tshuva gemacht darauf und hat um Mechile gebeten. Und diese Mechile wird umschrieben in Chazal. Omar Rav, Meidich Siv. Asei imi oisle toivo ve yiru soinai ve yevoishu. Mache mit mir einen oisle toivo, ein Zeichen zum Guten. Zeige es ve yiru soinai ve yevoishu. Und meine Feinde sollen sehen und sich schämen. Omar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Sagt David vor HaKadosh Baruch Hu. Riboine Shaloilom. Mechoil li al oisoi oven. Sei mir Meuchel auf diesen Oven. Omaloi. Mocheloch. Ich bin Meuchel. Omaloi, sagt David, Asei imi, ois bechayai, mach mir ein Zeichen zu meinen Lebzeiten. Omaloi, bechayecho eini moidia. Zu deinen Lebzeiten bin ich nicht moidia, da wird man es nicht wissen. Bechaye schleume bincho ani moidia. Aber zur Zeit, zur Lebzeit von Schleume, da werde ich ein Zeichen machen und dann werden alle deine Sonnen wissen, dass ich dir vergeben habe. Und der dritte, Mama Chazal bezieht sich direkt auf unser Kapitel. Gschbona Schleumer es Beis Hamikdash. Bikesh lehachnis oren le Beis Kodshech Doshim. Als Schleumer HaMelech das Beis Hamikdash fertig gebaut hatte, wollte er den Oren hineinbringen ins Kodesh Kodoshim. Dovku Sheorim Sebese. Die Sheorim waren zu, ganz zu. Dovku. Sie waren verrammelt und verriegelt. Und nach anderen Schittes in Chazal war der Ohren zu groß, die Türe war zu klein, er konnte unter keinen Umständen hineinkommen. Es steht auch in einem anderen Mama Chazal steht, dass sich Schleume HaMelech schrecklich geschämt hatte. Man muss sich vorstellen, der Schleume HaMelech, er darf das Beis HaMikdash bauen und jetzt kommt er genau bis zu diesem Punkt, wo es eigentlich der ganze Klal Israel steht dabei, alle schauen, funktioniert es jetzt? Und er kann nicht reingehen. Und er sagt, Esrim v'arbore nonois, 24 Kapitel, v'loi nene, und er bekommt keine Antwort. Bemerkungen, Klammern, es ist interessant, dass dieser Mismoir ist, Mismoir Chavdalet. Posach v'oma, und er beginnt zu sagen, Se'ushe orim roshechem, v'hinosu u'bischei oilom v'ove melech ha'kovet. Se'ushe orim roshechem, werdet größer, v'hinosu bischei oilom, und die inneren Tore gehen auch auf, bischei oilom, das ist ein Schier für sich, v'ove melech ha'kovet. Rohatu basrele mivlei, sagen uns Chazal, die Tore lösten sich und wollten Schleume HaMelech töten. Omru miuse melech ha-kovet, meinst du etwa dich? Hashem Isus v'giboyo. Sagt er nein, 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 nein. Chosra v'omar, su'u she'orim roshechem u'su'u bischei oilom v'ove melech ha-kovet. Mi huse melech ha-kovet, wen meine ich als melech ha-kovet? Hashem Tzevokois, hu melech ha-kovet zele. Hashem Tzevokois ist der melech ha-kovet. Die Tore wollten ihn nicht mehr verschlingen, aber sie gingen nicht auf. V'loi nene. Kiven she'omar Hashem Elohim al toshef b'nei mishichecho zochro lechastei David avdecho, als er darauf hinwies, auf den Chesed von David, seinem Vater, miad nene, bekam er sofort Antwort, be'oisei sho nebchu b'nei kol soinei David geshulei kedero. In dem Moment sahen alle Feinde von Dovid HaMelech aus, Geschule Kedero, wie das Äußere von einem Kochtopf. Das Moschel muss man auch verstehen. Und das ganze Volk und ganz Israel wusste, dass HaKadosh Baruch Hu im Meuchel war. Die Meforschim reden breit darüber, wie scheich ist eine Mechile, wenn es doch kein Oven war. Aber das ist nicht unser Thema von diesem Schier jetzt. Ich möchte gerne ein paar andere Punkte aufzeigen. Jetzt ist also Schlomo HaMelech drin, und zwar im Verdienst von David HaMelech. Meurige Sache. Schlomo HaMelech hat daraufhin reagiert mit einem Posuk, der ist in Koheles. Veshabeach ani es hameisim shekevor meisu minachayim ashehemo chayim adeno. Ich lobe die Toten, die gar nicht mehr hier sind, mehr als die Lebendigen, die unter uns sind. Warum? Weil David HaMelech, der war ja schon gestorben, konnte etwas fertigbringen, was er, der Lebendige, der Schlomo HaMelech, nicht fertigbringen konnte. Die Meforschim sprechen darüber, wie er dazu kommt, seinen Vater als Meisim, als tot zu bezeichnen, Tzadikim, Afilu Bemisos und Kruim Chaim, das sind alles so Nebenfragen. Und ein Chasal äußert sich sogar ganz deutlich, dass David HaMelech beäußere schon, die Lisani Miorde Woer, hast du mich heraufgebracht von der Gruft, und David HaMelech war Chai beäußere schon. Er lebte, und Schlomo HaMelech musste nicht nur David HaMelech erwähnen, sondern er brachte den Oren von David. Und erst dann gingen die Tore auf. Es gibt viele Chasal über dieses Ereignis, die sich wahrscheinlich alle ergänzen. Hier sind 5 Fragen, die eigentlich alle einen Terz haben. Erste Frage. Als David HaMelech die erlösenden Worte von Mochuloch von HaKadosh Baruch Hu hörte, musste doch David HaMelech eigentlich der glücklichste Mensch in der Welt sein. Warum lag ihm so viel an einem Zeichen der Vergeltung? Er musste es sehen. Ging es ihm etwa, Chas v'Sholem, um seine Ehre, um eine Art öffentliche Rehabilitierung? Warum interessierte ihn die Meinung seiner Feinde? Es konnte ihm doch völlig egal sein, wenn gewisse Kreise ihn nicht akzeptierten. Das war ja sein ganzes Leben lang so. Solange er Gottes Sprachen im Meuchel war, er Gottes Sprachen war mit ihm. Und das sollte ja eigentlich reichen. Zweite Frage. Herr Gottes Sprachen versprach David das verlangte Zeichen. Zwar nicht zu seinen Lebzeiten, aber zur Zeit von Schlomo HaMelech. Von der Amtsübernahme durch Schlomo, gleichbedeutend mit der Ptire von David, bis zu dem Simen, gemäß oben zitiertem Chasal, bei der Einweihung von Beis HaMikdash, vergingen 11 Jahre. Wenn es so wichtig war, dass die ganze Welt von der Unschuld von David HaMelech erfährt, warum wartete HaKadosh Baruch Hu dann 11 Jahre mit dem versprochenen Simen? Dritte Frage. Wer sagt, David HaMelech habe bei Bathsheba gesündigt, irrt sich. Also der Chet war kein Chet. Wird nicht als objektiver Chet im engeren Sinn eingestuft. Lediglich gemäß der Stufe von David HaMelech war irgendwie die in ihn gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllt. Wie das zu verstehen ist, auch ein Schier für sich. Warum muss ein derartiges Gewicht darauf gelegt werden, dass der Chet von David HaMelech kein Chet war? Okay, sagen wir, es war ein Chet. David HaMelech hat doch Tshuva getan, nach allen Regeln der Kunst. Und HaKadosh Baruch Hu hat die Tshuva angenommen, hat ihm gesagt, Mochuloch. Also ist er doch wieder rein wie vor dem Chet und sogar Bemokem Shebale Tshuva Oimdim Afilu Tzadikim Gemurim Einom Yecholim Lamoitschom. Er steht ja sogar noch höher. Also warum ist uns so daran gelegen, Kolo Oimer David Choto Eina Eletoye? Es darf kein Chet gewesen sein. Es ist kein Chet. Und die vierte Frage geht noch über ein weiteres Detail. Chazal beenden ihre Ausführungen mit der Bemerkung, als die Tore sich schließlich öffneten und der Oren HaKodesh passieren konnte, wurden die Feinde von David verschämt. Ob Chet oder nicht, worin liegt denn die Schande, wenn man herausfindet, dass ein Chote sich durch Tshuva, was immer der Chet war, aber die Tshuva war eine Tshuva, wieder gereinigt hat? Was ist denn das für eine Schande? Okay, sie haben sich nicht wahnsinnig nett benommen, David HaMelech gegenüber, aber hier eine Verschämung, Geschule Haktero. Und das ist die letzte Frage. Was heißt Schule Haktero, das Äußere von einem Topf? Was wollen uns Chazal damit andeuten? Um das zu verstehen, muss man ein ganz klein wenig einen Exkurs machen in den Auswahlprozess von David HaMelech als Melech Israel. Das Auswahlverfahren von Malchus Beis David wurde mehrfach erwähnt in den Shiurim. David HaMelech stellt fest, dass er das Beis HaMikdash nicht aufbauen darf, und er beginnt mit folgender Aussage. HaKadosh Baruch Hu hat grundsätzlich David zum König über Israel für alle Ewigkeiten ausgewählt. In der Folge beschreibt David HaMelech die Weichenstellungen für Malchus im Klal Israel. Das hat ja von früh begonnen, von allen Schwotim wurde Jehuda ausgewählt. Innerhalb von Jehuda fiel die Wahl auf das zuerst mal auf Peretz gegenüber Sorach, dann innerhalb von Peretz auf das Haus von Yishai, und unter den Söhnen von Yishai wollte HaKadosh Baruch Hu genau David zum König krönen. Von der Vielzahl der Söhne von David wurde Shlomo HaMelech ausgewählt. Der Novi schließt mit der Beschreibung des Auswahlverfahrens mit der Bemerkung, dass Shlomo HaMelech das Beis HaMikdash aufbauen wird, sagt HaKadosh Baruch Hu, ich werde sein Malchus für alle Ewigkeiten festigen, allerdings nur, wenn er, auch der Shlomo HaMelech, an der Ausführung von Teure und Mitzvahs festhält. Vachinoisi es Malchusoi adlo oilom, im Jechesak lasois mit Zweisai und mit Spotai kayömase. Nur, das ist an eine Bedingung geknüpft, nur wenn Shlomo HaMelech wirklich Teure und Mitzvahs hütet. David HaMelech war der Mekor und ist bis heute der Mekor von Melucho beim Klal Israel. Die ewige Melucho von David, dass sie wirklich bleibt, war jedoch an Bedingungen gebunden. Eine Bedingung war, dass auch sein Sohn Shlomo auf den richtigen Weg geht. Sonst funktioniert es nicht. Nach Shlomo? Für Shlomo galt diese Bedingung nicht. Auch wenn seine Söhne nicht im Weg von HaKadosh Baruch Hu gingen, dann gibt es eine andere Anoge. Die andere Anoge ist, wenn die Nachkommen von Shlomo nicht auf dem richtigen Weg gehen, straft HaKadosh Baruch Hu und bringt sie mit allen Mitteln dazu, Tshuwe zu tun, damit sie nicht Chas V'Sholem vernichtet werden müssen. Das ist eine ganz andere Anoge. Shlomo und David HaMelech, sie mussten aus eigenen Stücken auf dem Weg von HaKadosh Baruch Hu gehen. Und da muss noch ein Punkt dazugefügt werden. Es sind nämlich zwei Bedingungen. Damit das Malchus für alle Ewigkeiten gefestigt werden kann, muss es mit dem Beis HaMikdash und mit Teuro verbunden sein. Die Einheit von Avoido im Beis HaMikdash, der Heuroe, also Teuro vom Sanhedrin, dem Sitz des jüdischen obersten Gerichtes in der Lishkas HaGozis, und mit Malchus ist ein zentrales Anliegen. Und der Morgen Oves Lerashbatz lernt, dass das genau Pshat ist in der Mishne. Schleuschok Sorim Heim, Kesser Teuro, Kesser Kuno, Kesser Malchus. Heim al Schleuschot Vorim Shehu Oilem Oimet. Diese Xorim, diese Kronen, liegen auf den drei Dingen, auf denen die Welt steht. Veheim, Teuro, Avoido, Gmiles Chasodim. Kia Teuro, Hu Kesser a Teuro. Vehu Avoido, klar, im Beis HaMikdash, Kesser Kuno. Ugmiles Chasodim, Hu Kesser Malchus. Also der Rashbatz lernt und verschiedene andere Forschim auch, dass Malchus eigentlich ein Malchus Shel Chesed ist. Unser Malchus ist die Verkörperung von Chesed, Gemilus Chasodim. Das sind die drei Dinge, die miteinander verbunden sein müssen. Und zwar muss diese Einheit in Jerusalem sein. Und nicht umsonst spricht dort der Novi, Samachti be'omrim li be'is Hashem neilech. Der Shiram Alois, ich freute mich, als man mir sagte, be'is Hashem neilech. Und dort, oim des heuraglängischen Reich Jerusalem, Jerusalem habenuja. Und was war der Schluss? Der Schluss ist, Jerusalem habenuja, ke irsche chubro lo jachtov. Jerusalem, der Wert von Jerusalem ist, dass es die Stadt ist, in welcher die Avoider, das Beis HaMikdash, die Teurer, das Sanhedrin und Malchus, die Gemilus Chasodim, verbunden sind. Und ohne das geht es nicht. Kishomo Joshua, Kisoisel Mishpat, Kisoisel Weis David und so weiter, wie der Novi ausführt, das ist diese Einheit. Das ist mal eine Voraussetzung. Dann geht es weiter. Wir kommen nachher noch auf eine weitere Voraussetzung zu sprechen. Die Frage, warum David so viel an einem Oss für die Mechile lag, kann nun beantwortet werden. Die Widersacher von David Amelach argumentieren, dass David das ewige Malchus aufgrund der Maße von Bathsheba verloren hatte. In genau diesem Punkt wollte David die Bestätigung von HaKadosh Baruch Hu, dass er immer noch Scheurisch Melucho, die Wurzel der ewigen Königsdynastie beim Klal Israel, ist. Die Antwort von HaKadosh Baruch Hu war, Bechayecho eini moidia, Bechayeschlo eimer bincho eini moidia, zu deiner Lebzeit kann ich es gar nicht mitteilen. Ich teile es nicht mit und ich kann es nicht mitteilen. Warum? Denn erst nachdem Schleumer bewiesen hat, dass er auch im Weg von HaKadosh Baruch Hu geht und solche ist, das Beis HaMikdash aufzubauen, erst dann ist die ewige Melucha gesichert. Das muss in Jerusalem mit Avoido, mit Sanhedrin verbunden sein. Und wie wir ausgeführt haben, hing ja die Bestätigung für ewiges Malchus davon ab, ob Schleumer auf dem richtigen Weg weitergeht. Und das konnte nun einmal erst später festgestellt werden, wenn er es wirklich tut. Und aufgrund von dem hat Schleumer Melech die Schio erhalten, das Beis HaMikdash aufzubauen. Und dann eben genau diese Verbindung zwischen Avoda, Sanhedrin und Malchus in Jerusalem, in Vollkommenheit, in Schleimus. Der Schleumer hat das in Schleimus gemacht und er konnte das machen. Das Erreichen dieses Schleimus war genau die Voraussetzung für ewiges Malchus. Und das konnte erst später sein. Die Bitte um ein Eus, ein Zeichen, war genau das. David HaMelech hat HaKadosh Baruch Hu gebeten, mit einem Zeichen zu veröffentlichen, dass die Melucha für alle Zeiten bei seinen Nachkommen bleiben wird. Dies war nicht eine Frage des persönlichen Kovet, sondern die Vorzeichnung des Weges von Moschiach ben David. Wir alle warten auf Moschiach. Und Moschiach ist Moschiach ben David. Und dazu brauchen wir die Shalsheles ha-Juchsin von dem Malchus. Und das war von zentralem Interesse für den ganzen Klal Israel. Die Frage, warum HaKadosh Baruch Hu diese 11 Jahre gewartet hat, bis er es mitgeteilt hat, das war auch klar. Denn bevor das Beis HaMikdash aufgebaut war, machte es keinen Sinn, einen Ost zu machen, denn nichts war sicher. David HaMelech hatte nur für sich die Zusage bekommen, er hat auf jeden Fall Malchus. Aber das ewige Malchus, das ist erst gesichert, wenn auch Schleumer HaMelech auf dem richtigen Weg geht. Kommen wir zu fragen, warum David HaMelech derart Angst für seinen Lucha hatte. Immerhin hatte er doch nach der Maße bei Bathsheba jede Art von Tschuwe durchgeführt. Und HaKadosh Baruch Hu war ein Meuchel. Er hätte gemacht eine Erwehre. Chazal sagen, es war keine Erwehre. Aber sogar im Fall, dass es eine gewesen wäre, hat HaKadosh Baruch Hu doch ein Meuchel gewesen. Ganz generell gilt hier die Bemerkung zu machen. Stimmt. Wenn jemand eine Erwehre gemacht hat und er hat richtig Tschuwe gemacht, und HaKadosh Baruch Hu hat ihm die Tshuva angenommen, dann steht er nachher auf einer höheren Madrege wie vorher. Es muss aber bemerkt werden, und ich glaube, das ist uns viel zu wenig bewusst, eine Avere kann Folgen haben, die nicht durch Tshuva neutralisiert werden. Das sehen wir bei den Meraglim. Bei den Meraglim hat HaKadosh Baruch Hu gesagt, Solachti Kidvorecho. Gibt es einen deutlicheren Ausdruck? Solachti Kidvorecho. Und der Apostel geht gerade weiter. Ulam Chai Oni, das ist die Strafe, 40 Jahre in der Wüste. Und was alles nachher daraus herausgekommen ist, bis heute. Ein weiteres Beispiel, im Pismen von Zoim Gedalia nach dem Minak Poilin, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, sagen wir den Heurei Sodache Tshuva, der Pismoin beschreibt, wie wir lernen können, Tshuva zu tun. Wer ist der Erste, von dem wir lernen können, Tshuva zu tun? Und wie HaKadosh Baruch Hu umgegangen ist mit den Chosrei bis Tshuva. Er hat die Tshuva angenommen. Der Allererste, der Tshuva getan hat, wirklich Tshuva getan hat, war Oder Morishen. Oder Morishen, 129, 130 Jahre lang hat er Tshuva getan, war im Tanis und hat um Mechile gebeten. Und HaKadosh Baruch Hu hat ihm Meuchel gewesen. So steht es in diesem Pismon von Horeisa Dache Tshuva. Nu, und was passiert mit dem Misse? Leider, man stirbt noch immer. Chosa bischuwe uch ischen an Hunzar. Er hat Tshuva getan und HaKadosh Baruch Hu hat ihn behütet. Er hat die Tshuva angenommen. Und trotzdem ist die Folge von der Tat, die ist nicht mehr Wutel. Also wir müssen wissen, eine Avere kann Folgen haben, sogar wenn man Tshuva getan hat und die ganze Avere für die Person aus der Welt geschafft wurde. Und da sagt der Eure Chaim HaKadosh genau in die Richtung. Die Maase Batsheva war kein Chet. Warum? Weil wäre die Maase Batsheva ein richtiger Chet gewesen, so wäre David HaMelech als Scheurisch für ewiges Malchus nicht mehr in Frage gekommen. Das wäre nicht mehr gegangen. Auch mit Tshuva. Funktioniert nicht. Und Ramosche hat das sehr ausgeführt. Wie immer die Antwort auf alle Fragen war. Wir müssen wissen, Ewigkeit im Klal Yisrael ist direkt verbunden mit Fehlerlosigkeit. Und die gibt es eigentlich im Normalfall nicht. Leider. Und trotzdem, dort wo es darauf ankommt, beim Beis HaMikdash, beim Mishkan, bei der Melucha, bei Teuro ganz allgemein, Moshe Rabbeinu, dort muss in dieser Tat eine absolute Fehlerlosigkeit sein. Das ist die eine Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, sie muss weitergegeben werden können. Sie muss nicht nur weitergegeben werden können, sondern es ist eine Bedingung, dass sie weitergegeben wird. Also erstens, für den Kium Lo'at, das setzt eine makellose Tat voraus. Und für der Kium Lo'at setzt voraus, dass es mindestens während einer weiteren Generation weitergeführt wird. Meure die Gernhoge. Also damit das Malchus bestehen kann, so führt der Chaim HaKadosh aus, damit das Malchus ewigen Bestand hat, und das hat es ja, war es notwendig, dass David HaMelech schuldlos ist, averelos. Und damit das Malchus Bestand hat, musste es mindestens einmal weitergegeben werden, und das war zu Shlomo HaMelech. Ohne das geht es nicht. Es braucht einen Yesod und es braucht einen Hemschech. Es braucht eine Wurzel und es braucht ein Wachstum. Nachher, wenn das Wachstum schon da ist, wenn es weitergeht, dann ist gut. Und das sehen wir auch bei den Oves. Avrom Ovinu, wir brauchen Avrom, Yitzchok und Yaakov. Ve'achut am Schule Schleub im Hero Inosek, sonst hätte der Klal Yisrael Chas V'Sholom keinen Bestand gehabt. Und das sehen wir in allem anderen. Beim Mishkan haben wir genau das Gleiche. Durch die Korshim, wir haben jetzt die Zeit nicht, um im Detail darauf einzugehen, durch die Korshim wurde das Mishkan aufgebaut. Die Korshim waren nicht das Mishkan. Gemäß dem, wie im Posuk steht, war das Mishkan war eine der Yerios, eine der Decken. Yaakov Avinu, sagen uns Chazal, weil es steht, Ha-Korshim, und Korshim Oimdim, Chazal sagen, Oimdim Lo'at, sie bestehen für immer. Diese Korshim hatte entweder Yaakov Avinu gepflanzt oder bereits Avraham Avinu. Okay, man kann sagen, es gibt praktische Gründe. Eine Zeder wächst nicht so schnell und die Korshim waren riesige Dinger. Also es musste Zeit, es brauchte Zeit, bis sie da waren. Aber im Mishkan hat man sich nicht um Realitäten gekümmert. Wenn es notwendig gewesen wäre, dann wären diese Korshim da gewesen. Aber Chazal machen es einen extrem wichtigen Punkt. Die Korshim gehen zurück auf Yaakov oder auf Avrom Ovinu. Und gerade die Korshim, warum nicht das Mishkan? Die Korshim sind ja eigentlich ein wesentlicher Bestandteil, aber nicht das Mishkan selbst und hatten auch keine Fortsetzung im Beis HaMikdash. Die Antwort lautet, auf den Korshim steht das Mishkan. Das heißt, Die ganze Benutzbarkeit vom Mishkan ist nur dank dem Koshim. Ohne den Koshim, ja, das Mishkan, die Decke, die ist da, aber man kann nicht reingehen. Damit die Benutzbarkeit da ist, braucht man die Koshim. Diese Benutzbarkeit, das ist ja der Yesod, auf dem steht es. Koshim Oimdim, sie Oimdim Loat, auf dem steht es. Das musste basieren auf den Oves. Es musste basieren auf Avrom, Yitzchok und Jakob. Wir haben also hier einen unglaublich wichtigen Yesod. Den Yesod, dass etwas, die Beständigkeit von jeder Sache im Klal Israel, von jeder Sache auf dieser Welt überhaupt, misst sich daran, wie fehlerlos, auch im Sinn von selbstlos, von frei von eigenen Interessen, wie objektiv korrekt eine Sache gemacht wird und ob die Sache weitergegeben werden kann. Damit haben wir auch eigentlich unsere fünf Fragen beantwortet. Warum lag ihm so viel an einem Zeichen der Vergebung? Antwort: Natürlich, hier ging es um das ewige Malchus, es ging nicht um einen momentanen Covid. Und David HaMelech zitterte um dieses ewige Malchus. Er wollte der Yesod sein von Moschiach ben David, so wie wir sehen. Odom sind Rosh Teves. Odom, David, Moschiach. Das ist diese Kette, die eingehalten wird. Und so Gott will, Moschiach ben David wird kommen. HaKadosh Baruch Hu versprach David das Zeichen nach seinen Lebzeiten. Warum? Weil das ewige Malchus erst gesichert wird, wenn Schleume HaMelech seine Tradition fortführt und es fertig bringt, das Beis HaMikdash aufzubauen und damit diese Einheit im Klal Israel zu begründen von Teura Avoido Gmiles Chasodim, sprich Beis HaMikdash, Sanhedrin und Malchus, und zwar in Jerusalem. Erst dadurch wird Nitzchius wirklich passiert und erst dann konnte HaKadosh Baruch Hu dem David HaMelech sein Zeichen geben. Jetzt ist alles, ist die Geschichte vorbei und du hast deinen Oss. Warum es so wichtig war, dass David HaMelech keine Sünde begangen hatte? Weil wenn er eine Sünde begangen hätte, so wie der Rechaim HaKadosh ausführt, das ewige Malchus nicht mehr durch ihn möglich gewesen wäre. Als die Tore sich schließlich öffneten und der Orna Koidisch passieren konnte, wurden die Feinde von David verschämt. Warum wurden sie verschämt? Ob Chet oder nicht, worin liegt denn die Schande, wenn sie jetzt herausfinden, dass David fehlerfrei war? Die Antwort ist, sie haben nicht nur gesagt, David hat einen Fehler. Sie haben darauf geachtet, in ihren Aussagen zu sagen, David sei nicht der Richtige für Malchus. Aus David kommt nicht diese Meluche. Entweder hatten sie eigene Interessen, sie wollten selbst, ähnlich wie bei Keurach, es waren ziemlich militante Chevre, oder sie wollten einfach David weghaben. Und genau dieser Punkt wurde jetzt widerlegt. Und das war natürlich eine Schande, denn sie hatten in ihre ganze Politik darauf ausgerichtet, David verschwindet früher oder später. David verschwand nicht. Jetzt, was heißt, wie das Äußere des Topfes? Hat Ramosche ausgeführt, ein Topf auf einer Feuerstelle, so wie man sie früher hatte, der war außen immer rußig, denn dort kam ja der Rest des Feuers hoch. Keschuleak Deiro, sagt Rav Moshe, was ist das Merkmal vom Äußeren von einem solchen Topf auf einer Feuerstelle, wie wir sie heute auch noch haben, wenn man einen Topf aufhängt über einem freien Feuer, dann ist er außen schwarz. Jeder, der es irgendwie berührt, wird schwarz. Also was hat der Klal Israel gemacht? Die wussten, diese Leute sind ein No-Go. Mit diesen Leuten will man nichts mehr zu tun haben. Und diese Schande, die sie hatten, war Geschule Aktero. Jeder wusste, Hände weg von diesen Leuten, die haben einen Kapitalfehler gemacht, den sie nicht gut machen konnten. Und von diesen Leuten muss man sich entfernen. Sie waren Malschinim, sie waren Sonim, sie wollten eigentlich David HaMelech zu Fall bringen und das ist ihnen nicht gelungen. Soweit dieser zweite Teil. Kommen wir zu unserem dritten Teil. Warum haben sich eigentlich diese Tore von Schleume Hamelech nicht geöffnet? Chazal sagen uns, der Grund war, Schleume Hamelech hatte doch dort Blut geschwitzt. Das war der schlimmste Moment wahrscheinlich in seinem Leben. Er hat alles vorbereitet, alles richtig gemacht. Und am Schluss steht er dort mit dem Orna Kodesh und er kann nicht rein. Sagen uns Chazal, Shenis Goe ve Omar, Bonoi Bonisi Beis Zewul Loch. Er hatte Geive in irgendeiner Form und gesagt, Bonoi Bonisi, ich habe dieses Haus aufgebaut. Da hat ihm HaKadosh Baruch Hu gesagt, dein Schuss reicht nicht. Es ist der Schuss von David HaMelech. Nisgoi, okay. Rab Moshe hat damals angefügt, das ist ein guter Tarn. Aber ich meine, so hat er damals gesagt, auch wenn Schleume nicht diese Geive, also diese vermeintliche Geive gehabt hätte, wäre es trotzdem genauso rausgekommen. Und das ist ein meuretiger Limut. Bei Moshe Rabbeinu beim Mishkan sehen wir, Moshe Rabbeinu hat das Mishkan gemacht mit dem Klal Yisrael. Und das Mishkan war derart vollkommen, dass es gar nicht zerstört werden konnte. Das Mishkan ist Nignas. Es ist versteckt. Azeshitim Oimdim, Oimdim Loat. Sie sind immer noch vorhanden. Anders wie beim Beis HaMikdash. Es war alles richtig. In Vayakel Pekude, vor allem in Pekude, steht x-mal, Kasher Tziwa Hashem es Moshe. Er hat es so fabriziert, er hat es so aufgestellt, alle Kavones waren richtig. Alles, alles, alles hat gestimmt. Und als es dazu kam, ins Mishkan zu gehen, was steht? Man hat ihn nicht hereingelassen. Eigentlich genau die gleiche Geschichte wie bei Schleume HaMelech. Warum war das bei Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu konnte nicht hinein. Die Meforshim haben verschiedene Auslegungen darüber, wie er dann ja hinein konnte, was nachher passierte. Aber hier liegt eine meuredige Hanhoge, so hat Ramosche ausgeführt. Geive hin oder her von Schleume, es hätte nicht geklappt. Warum nicht? Es ist die Hanhoge von HaKadosh Baruch Hu, so wie er seine Menschen führt und vor allem die, die ihm nahe sind. Auf dem Höhepunkt einer Avoide, einer Erfüllung einer Pflicht, je vollkommener diese Pflicht erfüllt wird, desto größer ist die Hürde, die dann auftaucht. Schwierig, schwierig zu schlucken, aber es ist so. Wenn jemand eine gute Tat vollbringen wird, will, muss er damit rechnen, dass es irgendwo noch Hürden hat. Vom Alten von Novara sagt man, er hat ja seine Talmidim rausgeschickt, die Schives zu öffnen. Und dann hat er ihnen mitgegeben, eine Message, die in etwa sinngemäß so lautete, wenn es geht, dann ihr müsst das machen. Aber ob es geht nicht, dann müsst ihr es machen. Müsst ihr durchgehen. Wenn man durchgehen kann, okay. Wenn man nicht durchgehen kann, dann müsst ihr dort durchgehen. Das ist genau der Weg. Also bei uns, die Hürden, die kommen eigentlich mit der Größe der Aufgabe. Erstens wird dadurch vermieden, dass der Mensch übermütig wird. Zustand von Geive geht nicht, denn ja, es geht halt eben doch schwer, es geht nicht ganz so, wie man gemeint hat, häufig ganz anders. Jedes von unseren menschlichen Zielen, und das ist die zweite Message, meuredige Message, ist immer lediglich ein Etappenziel. Wir haben eine Etappe erreicht, und die nächste kommt sofort. Und das war, wie Rav Moshe, das war eigentlich sein letzter Schier, ausgeführt hat bei Moshe Rabbeinu. Spielt keine Rolle. Mit Geive, ohne Geive. Moshe Rabbeinu hatte sicher keine Geive. Ohne auf dem Oid. Er hat alles richtig gemacht. Und trotzdem hat ihm der Ribbono Shel Olam in genau dem Moment mitgeteilt. Du darfst eintreten, aber erst nach einer zusätzlichen Herausforderung. Es geht nicht ohne diese Herausforderung. Und dann darfst du hereinkommen. Jedes Ziel ist ein Etappenziel, das eigentlich danach ruft, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Schwierigkeiten in Avoidance Hakoidisch, insbesondere kurz vor Beendung einer Aufgabe, sind in der Regel dazu da, den Menschen zu einer noch größeren Anstrengung anzuspornen, um so den Wert seiner Arbeit noch zu vergrößern. Niemals, und das muss man ganz groß hinschreiben, niemals ist der Sinn einer Herausforderung, den Menschen zu paralysieren, zu lähmen oder Chas v'Sholom gar in Jiusch zu treiben. Verzweiflung, das Wort hat es bei Rav Moshe nicht gegeben im Diktionär. Beim Überprüfen sollte man sich ins Klare kommen, was ist die ursprüngliche Motivation meiner Aktion. War die ursprüngliche Motivation richtig? Wenn natürlich die ursprüngliche Motivation nicht richtig war, dann muss ich es mir vielleicht anders überlegen. Dann sagt mir die Hürde vielleicht, du liegst falsch. Aber wie Rav Moshe auch mich gelegentlich gefragt hat, was ist gewesen euer erster Gedanke? Und wenn dieser erste Gedanke richtig war, dann sind nachher alles Herausforderungen, die man nehmen muss, die man geduldig überschreiten muss. Man muss sich überlegen, natürlich mit Seichel, wie kann ich fertig werden damit. Und das ist eigentlich eine Anhorge, die jeder Vater mit seinem Kind macht. Wenn das Kind lernt zu gehen, die Mutter übrigens auch, dann hält man das Kind, man lässt es los und man entfernt sich. Was ist die Belohnung dafür, dass das Kind einen Schritt auf einem zu macht? Ganz einfach, man entfernt sich 2 Schritte das nächste Mal. Aber warum? Das ist doch unfair. Das Kind ist doch dir entgegengekommen. Jetzt entferne dich nicht weiter. Die Antwort ist, ich will aber, dass es laufen lernt. Ein Schritt ist nicht genug. Und genau das macht HaKadosh Baruch Hu mit uns. Und das war eigentlich die letzte Message im Schier von Rav Moshe. Wenn ich jetzt noch einen ganz kleinen Sprung mache, gebt mir noch ein paar Minuten. Es ist immer mit einer Arbeit verbunden. Se'ushe orimo sheichem, vi'nosu pischeolom ist der erste Posuk. Wir haben die She'orim draußen, die Psochim drin. Wenn der Zugang ist, se'ushe orimo sheichem, macht mal auf. Und die inneren Tore, die gehen dann schon auf. Funktioniert nicht. Die Tore bleiben zu. Erst im anderen Anlauf, im zweiten Anlauf, ist das Loschen leicht anders. Seusche orim roscheichem, öffnet euch. Ich strenge mich an, dass ihr euch öffnet. Aber automatisch passiert gar nichts. Auch die inneren Tore brauchen ein aktives Vorgehen. Ich muss mich darum bemühen, dass sie aufgehen. Sie gehen nicht automatisch auf. Dann ist, dann kommt HaKadosh Baruch Hu. Jetzt vielleicht noch 2-3 Bemerkungen. Vor allem gegen den Schluss von diesem Schier hat Rav Moshe immer wieder Bemerkungen gemacht zu der Zeit von Moschiach, zu Bias HaMoschiach. Die eindrücklichste war, als er einmal beschrieb, was die Eigenschaften von Moschiach sein müssen. Und da war ein Knistern im Raum, so im Sinn von, also das war dreidimensional, im Sinn von, wenn du das doch so gut weißt, du wärst gar keine schlechte Wahl. Und Rav Moshe muss das gespürt haben und hat mitten im Satz innegehalten, begonnen zu lachen, aber richtig zu lachen und den Kopf geschüttelt. Nein, ich kann doch das nicht sein, ich bin doch Halevi. Und das war so eine erlösende Bemerkung. Nein, also absolut reell, das war bei ihm vorhanden. Er hat mir 1990 einmal gesagt, nach dem Schier, 1990 war es, von jetzt an et nicht mehr sein kann Menuche. Eine andere Anhocke. Es gibt keine längeren Pausen mehr. Oi weh, haben wir das erlebt. Jetzt sind seither 30 Jahre vergangen Und es hat wirklich keine Ruhe mehr gegeben. Es gibt nicht mehr diese Zeit, wo man sich einfach 40 Jahre lang ausruhen kann und alles läuft und die Ökonomie boomt und es passiert nichts. Wenn man meint, es geht alles bullisch, wie man im Börsenjargon sagt, die USA, die Ökonomie brummt, überall diese Ausdrücke, dann schickt da Kurt Spocher einen Virus. Und die ganze Geschichte steht still und die Negativpropheten haben wieder das Sagen. Es gibt keine Ruhe. HaKadosh Baruch Hu will etwas von uns. Und Rav Moshe hat mir einmal gezeigt, wie unwichtig es ist, diese Gedanken zu wälzen. Man soll einfach das tun, was wir tun müssen und sich nicht sorgen in dem Sinn. HaKadosh Baruch Hu hat uns ja den Weg vorgezeichnet. Einmal nach einem Schier sagte er so, Tamme Vater, von jetzt an können alles Ding wissen. Das hat mich natürlich gereizt. Ich habe ihn gefragt, wie er soll. Sie, als Psukim, frage ich ihn, Psukim in Yecheskel? Nein, nicht in Yecheskel. Offene Psukim in die Teure. Offene Psukim in die Teure. Von jetzt an, und er wiederholt, von jetzt an kämen als Ding wissen. Es liegt mir noch in den Ohren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er soll, welche Psukim? Da hat er begonnen zu schmunzeln und sagt mir, aber ich bin nicht im Indien. Halt nicht im Indien, habe ich weiter gefragt. Und warum ist Rav Moshe nicht im Indien? Weil Rav Moshe halt, man soll es nicht lernen. Oder, da habe ich irgendwie den Satz offen gelassen, und Rav Moshe gibt mir so einen warmen Schmeichel und sagt, nein, ich habe Post, nicht keine Zeit. Also, wie immer, es ist unwichtig, hier die Details wissen zu wollen. Wir haben eine Arbeit. Und auf das hat Rav Moshe viele Shiurim beendet mit der Bemerkung, Lomer Tom, Tshuva, wie lange wir kennen noch. Wenn Moschiach da ist, können wir keine Tshuva mehr machen. Das ist so wie das Spiel in der Schule, wo irgendwie, wenn die Musik aufhört, müssen alle stehen bleiben, genau in der Art, wie sie waren. Wenn Moschiach kommt, dann ist vorbei. Dann ist der Gilui da, also Lomer Tom, Tshuva, wie lange wir kennen noch. Und wenn man aber diese Anforderungen auch anschaut, dann könnte man Mejuisch werden. Und da gibt es ein wunderschönes Moschel vom Dubno Magid, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Im Posuk steht, Semach Bochur Bialdusecho, freue dich Bochur in deiner frühen Jugend, wie Tivcho Libecho Bimevechu Isecho, und lass dein Herz gut sein in deiner Jugend, Vahalech Bedarche Libecho Umareen Echo, und gehe in den Wegen, die dein Herz von dir verlangt, und gemäß deinen Augen, aber vedo und wisse, ki al kol ele viachoho elokim ba mishpot, dass auf all dies wirst du einmal din vecheshmen abgeben müssen. Chazal fragen, semach bochu bi al dusecho, das heißt, du kannst tun, was du willst, und am Schluss steht, ki al kol elei viachoho elokim ba mishpot. Wie passt das zusammen? Ich kann doch nicht eine Eize geben, sagen, mach, was du willst, und am Schluss sage ich dir, aber wart nur, Drachnik kommt dann schon noch. Sagen uns Chazal, adkan divrei yetzer hora, mikan ve'elech divrei yetzer hatoif. Die erste Hälfte sagt der yetzer hora, die zweite der yetzer hatoif. Und da fragt sich die Frage, Koheles hat 222 Psukim. Muss ich gewähnen, als Schutz, Schleumer am Elef, soll machen wenigstens zwei Psukim. So ein bisschen abtrennen den Yetzirah Tov vom Yetzirah Hara. Warum muss das reingepackt sein in denselben Posuk? Sagt der Dubno Magid, ein fantastisches Moschel. Es war einmal ein Oman, der ist immer gleich in ein Dörflein gekommen, gegangen von Dorf zu Dorf, und in dem Dorf ist er jetzt bis Medrisch gegangen, hat gewartet, bis ihn vielleicht jemand einlädt. So hat er sich irgendwie durchgeschlagen, ist etwa eine Woche geblieben und dann ist er weitergezogen. Einmal ist ein Jid zu ihm gekommen, sagt, du weißt, wir haben jetzt hier im Dorf ein neues Hotel, fünf Sterne mit allem Komfort. Das ist dazu da, dass man dort wohnt. Geh dorthin. Und der Jid geht dorthin, checkt ein und bleibt dort eine Woche. Ein Luxus, wie es noch nie in seinem Leben da war, mit allem. Wunderbar. Nach einer Woche packt er seine Päckler und er geht zur Türe und der Portier hält ihn auf. Hey, Moment mal, du kannst nicht einfach gehen. Da hat er seine Rechnung und er präsentiert ihm die Rechnung. $42,000 bist du uns schuldig. Und der Jid weiß nicht, er hat keinen Franken für den nächsten Tag, wie soll er 42.000 bezahlen? und er ist total verzweifelt. Und er spricht mit dem Jid, der ihn dort eingewiesen hat, sagt, du, ich, so wie du mir das präsentiert hast, habe ich gemeint, das ist jetzt die neue Art, wie ihr eure Gäste empfängt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ausgeht. Da sagt er, weißt du was, Abusche de Meise, die Rechnung kommt doch eigentlich erst, wenn du weg willst von da. Bleib dort! Wer heißt dich auschecken? Es geht dir ja gut dort. Du kannst ja dort abwarten. Ja, bleib dort. Ist ganz klar. Das ist das Moschel, das Nimschel liegt auf der Hand. Wer das sagt, ist der Jezohora. Der Jezohora kommt und der Jid kommt und steht vor dem Ribbono Shel Olam und der Jezohora kommt, sagt ihm, hör zu, mit allem, was du bis jetzt geboten hast in deinem Leben, $42,000. Du kannst das gar nicht bezahlen. Weißt du was? Mach einfach weiter. Mach weiter. Das ist, irgendwann kommt das dann schon. Die werfen dich raus. Aber irgendwie kommt es. Aber für dich spielt es ja keine Rolle, ob es $42,000 sind oder ob es $142,000 sind. Es ist auf jeden Fall eine Summe, die viel größer ist als das, was du bezahlen kannst, sagte Jezohore. Lernt der Dubner Magid. Chazal wollen nicht sagen, das sagt der Jezohora und das andere sagt der Jezeratov. Das erste sagt der Jezohora, geh, check ein in das Fünf-Stern-Hotel und er ist der Jezohora. Nachher verkleidet er sich als Jezeratov und sagt, hey, ich hab dir eine gute Eize, mach doch einfach weiter, es bringt sowieso nichts. Und das genau ist die Gefahr, so lernt der Dubner Magid. Es ist der Jezohora, der uns sagt, wir können gar keine Tshuva machen, Chassel Scholem, weil wir, weiß auch nicht, schon ein zu belastetes Konto haben. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Jid, der nicht Tshuva machen könnte. Und es war eigentlich die Message von Rab Moshe all along. Lomaton Tshuva, wie lange man kennt noch. Und das war eigentlich seine letzte Message. Mit diesem Schier, wo er uns so vor Augen geführt hat, dass man sich anstrengen muss. Und wenn etwas eben nicht ganz leicht ist, ist das genau das Zeichen, dass es eben noch viel besser ist. Und das Kapitel, wie auch gewissermaßen das Lebenswerk von Rab Moshe, endet mit dem Wort Seller. Was heißt Seller? Rav Hirsch hat eine lange Abhandlung darüber, was das Wort Selo heißt. Und er sagt, Selo ist ein Gedankenstrich. Selo ist eine Richtungsanzeige, wie Eiro Shova, das Hey am Schluss, heißt immer dorthin. Und Selo heißt Lassal, leg es in deinen Korb. Rav Hirsch sagt uns wörtlich, nimm dies erst einmal hin, ehe du Neues hörst. Sammle dies einmal erst in Gedanken. Das Gesagte ist des Bewahrens, des Nachdenkens, des Erwägens, des Mitfortnehmens im Gedanken wert. Ganz so, wie wir das durch einen Gedankenstrich ausdrücken. Adkan, das heißt Selo. Wir beziehen das Wort Selo mitsamt der erwähnten Interpretation ganz speziell auf die Schabbes-Nachmittags-Shiurim von Rab Moshe, die wir hier in Zürich über 30 Jahre lang hören durften, genießen durften und natürlich generell auch auf das ganze Lebenswerk von Rab Moshe. Alles dieses gehört Lassal in den Korb. Möge unser Rab Moshe, Zichrono Livracha, und seine Rebbetzin, Melitze Yosher sein, so dass HaKadosh Baruch Hu unsere Stadt und den ganzen Klal Yisrael von Zores bewahrt und die Geula Shleima beim Heira Beomeinu bald kommt. Amen.